dieser Adventszeit nehmen wir uns an den Sonntagen bewusst Zeit, um unseren Fokus darauf zu richten, wer Jesus ist. Ich meine, klar, der Kontext von Weihnachten ist den meisten irgendwie bekannt, aber wir wollen schauen, hey, was bedeutet das ganz konkret für dich und für mich persönlich? Und heute schauen wir uns an, was es heißt, dass Jesus der König meines Herzens ist. Ich weiß nicht, wie sehr vertraut du mit dem Begriff König bist, wie sehr das in deinem Denken oder Alltag der Fall ist, wir als Deutsche nicht so sehr. Und deswegen stelle ich dir mal kurz eine Frage. Überleg mal, wenn du die Wahl hättest, ob du in einer Demokratie oder in einer Monarchie leben möchtest, also unter welcher Regierungsform du gerne leben möchtest, wofür würdest du dich entscheiden, wenn du die Wahl hättest und warum? Überleg das mal kurz. Nimm dir kurz Zeit mit deinem Nachbarn, sich dich darüber auszutauschen. Was ist deine Wahl und warum? Also mich würde ja brennend eure Argumente interessieren. Wir haben es im ersten Gottesdienst in der Lounge, haben wir es ein bisschen, sind Leute nach vorne gekommen, die es dann erzählt haben. Wir machen ein kurzes Stimmungsbild. Okay, durchklatschen, okay? Ihr braucht kurz eure Hände. Also wer von euch, ihr dürft gleich klatschen, wer von euch lieber unter einer Monarchie wäre, darf gleich klatschen, dass man hört, aha, ist ungefähr so und so viel. Und wer von euch sich für eine Demokratie entscheiden würde, darf auch gleich klatschen. Okay, seid ihr ready? Okay, also, wenn du unter einer Monarchie gerne leben würdest und dich dafür entscheiden würdest, dann darfst du jetzt klatschen. 10%, 15%. Wenn du lieber unter einer Demokratie leben würdest, darfst du jetzt klatschen. 60%. Die anderen sind unentschlossen oder ich habe falsch geschätzt. Ist ja egal. Okay, was sind deine Argumente für Monarchie? Einfach mal kurz rausrufen, wer die bei Monarchie geklatscht haben. Warum würdest du dich für eine Monarchie entscheiden? Du bist groß geworden in Schottland. Sagt man da Heil dem König oder Hail to the King? The Queen. Aha, die Schotten können zu England. Stimmt. Ja. Versteht ihr sie überhaupt? Ja, okay, gut. Ja. Schön. Nice. Okay. Wobei ich spreche davon, von wirklich einer, nicht nur einer konstituierenden Monarchie, sondern einer wirklich herrschenden Monarchie. Davon spreche ich. Ja, also wirklich, dass der König oder die Königin regiert. Richtig krass regiert. Das meine ich. Okay. Noch ein Argument für Demokratie. Wer hat dafür geklatscht? Warum? Interessante Gedanken. Großartiges Wort. Gewaltenteilung. Darauf wollte ich hinaus. Unter anderem, wir tun uns schwer mit dem Gedanken, dass alle Macht auf eine Person zentralisiert ist. Richtig? Also deswegen sind wir dankbar und wirklich dankbar. Es ist ein Segen, dass in einer gesunden Demokratie, wie sie eigentlich gedacht war, Gewalten getrennt sind. Weil wir natürlich auch die Erfahrung gemacht haben in der Geschichte, dass es nicht gut kommt, meistens, wenn die Gewalt zentralisiert ist. Dennoch müssen wir anerkennen, dass Demokratie auch nicht die Rettungsformel der Welt ist. Also Demokratien können erschüttert werden und auch mit demokratischen Systemen, die können natürlich manipuliert werden. Ja, die Medien können beherrscht oder manipuliert werden etc. Aber auch Menschen können manipuliert werden. Und was ist denn eine Demokratie, wenn plötzlich extreme Parteien gewählt werden? Es gibt ja dieses Zitat, die größte Gefahr für jede Demokratie ist die Tyrannei der Mehrheit. Ja, also was ist, wenn die Mehrheit in eine Richtung kippt, die extrem links oder rechts ist? Ja, was passiert denn dann mit der Demokratie? Winston Churchill, auch ein sehr bekanntes Zitat, hat gesagt, die Demokratie ist die schlechteste aller Regierungsformen, ausgenommen allen anderen. Ja, also im Prinzip, hey, hat der Mensch wirklich die Möglichkeit, sich selbst eine gute gerechte Regierung zu geben. Ich glaube, dass die Gewalten geteilt sind, das finden wir alle super. Ich glaube, ein Grund aber, warum wir ein bisschen ein Problem mit dieser Vorstellung haben, wir werden beherrscht. Ja, also Demokratie gibt uns ja das Gefühl, und es ist auch berechtigt, dass wir mitgestalten können. Jeder hat eine Stimme, diese Stimme muss gehört werden, darf gehört werden, soll gehört werden. Und es gibt mir das Gefühl, ich darf mitgestalten. Das ist eine gesunde, lebendige Demokratie. Von einer Monarchie haben wir die Vorstellung, da habe ich nicht die Möglichkeit zu entscheiden, sondern ich werde beherrscht. Und ich sage mal so ein bisschen, wir haben ein gewisses Bestreben nach Autonomie. Also wir wehren uns tendenziell in unserer Natur, sage ich mal, gegen diese Vorstellung beherrscht zu werden. Die Demokratie zeigt mir letztendlich, da ist eine Regierung, die habe ich gewählt oder wir als Volk gewählt. Und im Prinzip sind die Regierenden meine Angestellten. Unsere Angestellten. Also der Scholz ist mein Angestellter. Warum? Weil ich bezahle ihn. Ich bezahle ihn mit meinen Steuern. Gut, wahrscheinlich zu einem ultra, ultra geringen Prozent. Aber ich weiß, die Schweizer sind da auch ein bisschen weiter in der Denkweise. Für die haben 7 Bundesräte und für die ist Klarheit, das sind unsere Angestellten. Und unsere Angestellten sind eigentlich dafür da, wir bezahlen die, das Volk bezahlt die. Und die sind dafür da, dass es uns dafür zu sorgen, dass es uns gut geht, dass die Wirtschaft aufblüht etc. Und das ist ja schon auch ein bisschen die Denkweise. Also zumindest, wir realisieren es oft nicht so, aber rein theoretisch ist der Scholz und alle anderen Kollegen sind unsere Angestellten, die für uns arbeiten mit dem Geld, was wir bezahlen. Jetzt mal ein bisschen extrem formuliert. Die Prägung ist, da gibt es Leute, die für mich arbeiten, damit es mir gut geht oder uns als Volk gut geht. Monarchie ist genau das Gegenteil. Wenn ich eine Herrschaftsform, ein König über mir habe und der auch nicht nur repräsentative Funktionen hat, sondern auch wirklich regiert, kann ich den mir nicht aussuchen und der ist auch nicht mein Angestellter. Natürlich zahle ich auch in einer Monarchie Steuern und dass der ganze Regierungsapparat funktioniert, aber die Denkweise ist anders, sondern mir wird bewusst, dass es da eine Hierarchie gibt. Und es fällt uns deswegen nicht so leicht, die Vorstellung beherrscht zu werden, weil es bedeutet, ich beuge mich. Ich beuge meine Knie, das ist ja dieses Symbol, du beugst deine Knie vor dem König, du respektierst, du ehrst ihn, du gehorchst ihm, du bist ihm untergeordnet. Und das sind alles so Begriffe, die uns nicht wirklich schmecken. Heute Morgen hat jemand gesagt, also hier in diesem Leben und auf dieser Welt würde er definitiv sich für Demokratie entscheiden, auch wenn sie nicht perfekt ist, in dem Bewusstsein, dass menschliche Macht oder Macht von Menschen meistens missbraucht wird, aber mit der Perspektive auf den Himmel will er unbedingt diese Königsherrschaft von Jesus anerkennen und ehren. Lass uns mal kurz überlegen, was macht denn ein König? Was sind denn die Aufgaben eines Königs? Also sind natürlich vielseitig, aber welche zentralen Begriffe würdest du es runterbrechen? Auch wenn du jetzt nicht wie der Diane in einer Monarchie groß geworden bist. Was sind Aufgaben eines Königs? Was macht ein König? Oder was sollte er tun? Was meint ihr? Er repräsentiert die Herrschaft oder auch das Volk dann letztendlich. Ja, was noch? Er trifft Entscheidungen. Welche Entscheidungen? Also was es zum Essen gibt oder welche Art Entscheidungen trifft er? Innen- und außenpolitische Entscheidungen. Also was hat das damit zu tun? Hat was mit Schutz zu tun? Er verteidigt wahrscheinlich das Land gegen Feinde. Innenpolitisch richtet er Ordnung auf. Also er kreiert Systeme. Was sollen diese Systeme sein? Gerecht. Er sorgt für Gerechtigkeit oder er sollte für Gerechtigkeit sorgen, für gerechte Ressourcenverteilung, für gerechte Chancen, Chancengleichheit. Also wir haben Schutz, wir haben Repräsentation, wir haben Gerechtigkeit. Was fällt euch noch ein? Nichts mehr? dass es dem Volk gut geht. Also ein Aspekt ist vielleicht auch wahrscheinlich, er fördert Bildung und er soll Bildung fördern, Kunst, Kultur fördern. Ich würde es mal zusammenfassen unter diese beiden Begriffe, die ich finde sehr gut, das zum Ausdruck zu bringen. Er sorgt für Frieden, also nach außen, Frieden nach innen, innere Ordnung und Frieden auch im Sinne von Wohlstand, von Wachstum, von Entwicklung, von Leben. Und er sorgt für Gerechtigkeit, Rechtsprechung. Er schaut, dass Ressourcen gerecht verteilt sind, etc. Also Frieden und Gerechtigkeit. Und was wäre jetzt, versuch dir vorzustellen, es gäbe einen König, der wirklich zu 100% gerecht wäre und der zu 100% Frieden bringt. Würdest du dich, diesen König, würdest du dann dich für diesen König, für diese Monarchie entscheiden? Musst jetzt nicht rausrufen oder klatschen, sondern einfach nur so für dich überlegen. Natürlich das Dilemma, in dem wir leben, wissen wir, dass es hier keinen Menschen geben wird. Aber dennoch dieser Unterschied, geht es mir darum, dass ich mitregieren, mitentscheiden, mitgestalten möchte oder dass ich sage, das ist mein Angestellter oder würde ich mich so einem König unterordnen wollen? Lass uns mal die Prophezeiungen anschauen, die wir in der Bibel im Blick auf Jesus lesen, dass Jesus König ist. Diese Prophezeiung oder eine von denen lesen wir im Jesaja, das ist eine sehr bekannte Stelle aus dem Jesaja 9. Und da lesen wir auch, da kommen dann diese Begriffe vor im zweiten Vers. Wir beginnen mit Vers 5, da heißt es, uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen, man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaften Frieden bringen. Auf dem Thron Davids wird er regieren und sein Reich auf Recht und Gerechtigkeit gründen, jetzt und für alle Zeit. Hier sind diese Begriffe von Herrschaft, von Regieren, von Thron, aber auch von Frieden, dauerhaften Frieden. Ich glaube, wir haben hier auch so einen Nebenraum, falls es dich stresst, du kannst einfach hier, die Predigt wird hier übertragen, aber es kein Problem, hier kannst du einfach nach nebenan gehen, da beim Harald und beim Sam und der Eva. Jetzt habe ich meinen Faden verloren. Dauerhafter Frieden. Ich glaube, alle Regierungsformen, die wir uns aufbauen, die nicht perfekt sind, aber werden nicht dieser Welt dauerhaften Frieden und auch nicht dauerhafte Gerechtigkeit bringen. Und wie stark es ist, dass wir eine Hoffnung haben, eine Zuversicht, dass wir wissen, Jesus ist der, der dieser Welt dauerhaften Frieden bringen wird. Dauerhaften Frieden und wirkliche Gerechtigkeit. Und Jesus ist gekommen in diese Welt hinein, nicht als offensichtlicher König, der jetzt die Römer aus dem Land wirft und die Herrschaft ergreift, sondern er ist gekommen als Kind in dieser Krippe. Aber sein Anspruch war genau der gleiche. Ich komme, um diese Welt zu heilen, um dieser Welt Wiederherstellung, Ordnung, echten Shalom zu bringen, um auch diesen Planeten zu heilen. Damals war er noch nicht so ausgebeutet, wie er jetzt ist. Aber Jesus wird auch in diesen Planeten Heilung hineinbringen. Und er lebt ein Leben, das den Menschen wie ein Vorgeschmack gibt, auf das, wie es sein wird. Das Leben von Jesus als König zeigt uns, er ist gekommen, um Heilung zu bringen. Im Lukas-Evangelium sagt er das, hey, ich bin gekommen, um zerbrochene Herzen zu heilen, um Menschen, die in Gefangenschaft sind, herauszuretten, um wieder das Gnadenjahr auf Gottes aufzurichten. Und in seinem Leben sehen wir, er hat genau das gelebt. Er ist umhergezogen und hat Gutes getan. Ich liebe, wie in der Apostelgeschichte sein Leben eigentlich zusammengefasst wird, im 10. Kapitel, Vers 38, da heißt es, Jesus von Nazareth wurde von Gott mit Heiligem Geist gesalbt. Auch dieses Wort Salbung ist ja ein königliches Wort eigentlich, weil der König immer gesalbt wurde. Und mit Kraft erfüllt. Er zog dann im ganzen Land umher und tat Gutes. Er heilte alle, die der Teufel in seiner Gewalt hatte. Er hat den Menschen einen Vorgeschmack davon gegeben, wie es mal sein wird, wenn seine Herrschaft angebrochen ist. Das ist eine Herrschaft der Heilung, der Wiederherstellung, der Befreiung sein wird von jedem Menschen, der geknechtet und versklavt ist und unter der Gewalt des Teufels ausgeführt von Menschen. An seinem Leben sehen wir und bekommen einen Vorgeschmack dessen, wie es sein wird, wenn Jesus König ist. Und im Römerbrief fasst Paulus das zusammen, worum es im Reich Gottes geht. Er schreibt, das Reich Gottes, da geht es nicht mehr um die Fragen von Ressourcenverteilung. Da wird es keinen Mangel mehr geben. Da ist nicht mehr Essen, Trinken und wer hat genug, sondern es wird Ressourcengleichheit und eine Fülle da sein. Und es wird das sein, was der Heilige Geist bewirkt, Gerechtigkeit, Frieden. Und da, wo Gerechtigkeit und Frieden herrscht, da ist Freude, da blüht Leben auf, da geht es den Menschen gut. Gerechtigkeit, Frieden und Freude, das sind die, darum geht es in dem Königreich Gottes. Und Königreich bedeutet da, wo Jesus König sein darf, da, wo er regiert, da, wo er geehrt wird als König, wo er willkommen geheißen wird als König, wo seine Herrschaft angenommen wird. Da wird Gerechtigkeit und Frieden sein und Freude. Jesus ist als Kind in diese Welt gekommen und er sagt, er wird wiederkommen. Und wenn er wiederkommen wird, wird er nicht mehr als Kind in einer Krippe kommen. Nicht mehr als umherziehender Wanderprediger, der für einzelne Menschen betet und ihnen dient und sie gesund macht. Sondern er wird kommen in Macht und Autorität. Und Paulus beschreibt es folgendermaßen, dass sich jedes Knie beugen wird vor ihm. Philipper 2, Vers 10. Vor Jesus müssen einmal alle auf die Knie fallen. Andere Übersetzung heißt, ihre Knie beugen. Und seine Knie zu beugen ist ein Ausdruck der Ehre, ein Ausdruck der Untergebenheit, diese Herrschaft anzuerkennen. Das bedeutet, die Knie zu beugen. Und ich finde es interessant, dass Paulus sagt, alle im Himmel, auf der Erde und im Totenreich. Die meisten Menschen, die sterben oder gestorben sind, sind gestorben, ohne dass sie hier in ihrem Leben auf dieser Welt wirklich Gerechtigkeit erfahren haben. Wenn wir die Geschichte anschauen, gefühlt würde ich sagen, die meisten Menschen haben Leid, Ungerechtigkeit, Machtmissbrauch, alles Mögliche erlebt und sind gestorben, ohne dass sie in diesem Leben Gerechtigkeit widerfahren haben. Auch Menschen sind gestorben, die andere unterdrückt und beherrscht haben, Kriege ausgeführt haben. Und du denkst ja manchmal, hey, wie kann das sein? Die nicht aber vor einem menschlichen Gericht sich jemals verantworten mussten. Ihr habt vielleicht die Krise in Syrien mitbekommen. Letzte Nacht, wir haben 80. Geburtstag meiner Mutter gefeiert. Und während wir gefeiert haben, ist das syrische Regime kollabiert. Damaskus wurde eingenommen von Rebellen. Man sagt, der Machthaber Bashar Assad ist mit dem Flugzeug geflohen. Dann konnte man sehen, dass das Flugzeug abgestürzt ist auf dem Radar. Die Rebellen sagen, ja, wir haben es abgeschossen. Wir wissen es nicht genau, ob er überhaupt im Flieger drin war. Das ist alles so ein bisschen gerade totales Chaos und alles spekulativ. Aber wie gut ist es zu wissen, dass es eine Gerechtigkeit geben wird, sogar im Totenreich. Und jedes Knie auf der Erde, im Himmel, jede himmlische Macht, jeder böse dämonische Geist, jede himmlische Macht, die sich von Gott abgewandt hat, jeder Mensch wird sich beugen und wird anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Wenn wir die Bibel glauben, wenn wir glauben, dass dieses Wort vom Heiligen Geist inspiriert, das Wort Gottes ist, dann glauben wir, dass das so sein wird. Vielleicht können wir es uns nicht wirklich vorstellen, aber es wird diesen Moment geben, so wie es hier steht, wo Jesus kommt und er König sein wird. Und jeder wird seine Herrschaft anerkennen. Die Frage ist, wie du und ich heute, jetzt schon, in welcher Beziehung wir zu Jesus stehen. Ist er jetzt schon König meines Herzens? Ich finde es eine tiefgreifende Frage. Haben wir diese Haltung von einer Demokratie, Der Kanzler ist mein Angestellter, der dafür da ist, dass es mir gut geht. Was ja auch nicht verkehrt ist an sich, aber in unserer Beziehung zu Gott passt es eben nicht mehr. Weil Jesus ist nicht mein Angestellter, der dafür da ist, um zu schauen, dass es mir gut geht. Sondern Jesus hat den Anspruch, dass er sagt, hey, ich bin König. Ich bin König. Darf ich jetzt schon König in deinem Herzen sein? Was bedeutet das? Ich habe vorhin gesagt, dass so wir tendenziell eher für Autonomie sind und für vielleicht Eigenwilligkeit, Selbstbestimmtheit, was in unserem demokratischen Leben wichtig ist, dass wir selbstbestimmt leben können. Jeder möchte das, ist ja vollkommen normal und auch auf eine gewisse Art gesund. Aber in unserer Beziehung zu Gott, es ist wichtig zu erkennen, Jesus ist nicht mein Angestellter, der dafür da ist, dass er mich segnet. Und möchte ich mich ihm als König unterordnen? Möchte ich seine Herrschaft anerkennen? Möchte ich meine Knie beugen? Und die Knie stehen symbolisch für mein Ego, meinen Willen, meine Ziele, Wünsche und Träume, meine Vorstellungen von dem Leben, von der Zukunft, was ich alles erreichen möchte. Bin ich bereit, all das zu beugen? Ich muss es ja nicht wegschmeißen, aber ich beuge es vor Gott, vor Jesus. Möchte ich das? Dazu braucht es Vertrauen. Dazu muss ich wissen, wie er ist. Ist er gut? Ist er vertrauenswürdig? Und wir lesen in den Evangelien, wir sehen dort einen Vorgeschmack von dem, was es heißt, wenn Jesus König sein darf. Darf er es in deinem Leben sein? Ich glaube, in dem Maße, wie Jesus König in deinem Leben sein darf, und das bedeutet, wir haben ja im ICF diese Next Step, diese 5 Lebensbereiche. Und versuch dir mal vorzustellen, was es bedeutet. Wir haben den Bereich deines Glaubens, deiner Beziehungen, deiner Gesundheit, deiner Ressourcen und deiner Arbeit. Was bedeutet es, dass Jesus hier regieren darf? Auf dem Thron sitzen darf, dass er der Maßstab ist, wie wir unseren Glauben praktizieren, wie wir unsere Beziehungen, unsere Freundschaften, unsere Familienbeziehungen leben, wie wir mit unserer Gesundheit, mit unserem Körper, mit unserer Sexualität, mit all dem umgehen, mit unserer Zeit, unseren Finanzen, unseren Talenten, unserer Berufung und unserem Beruf. Darf er der Maßstab sein? Oder habe ich unbewusstes Gefühl von, okay, ich bin der Boss, Jesus ist mein Angestellter, der dafür da ist, dass diese Bereiche alle aufblühen und es mir gut geht. Jesus nachzufolgen bedeutet, Gerechtigkeit und Frieden zu empfangen. Und es bedeutet, dass in dem Maße, wie Jesus König sein darf, in diesen Lebensbereichen seine Gerechtigkeit und sein Frieden da hineinfließt. Heißt aber nicht, dass es mich nicht alles kostet. Es gibt Christen, die durch den Glauben an Jesus Christus und da ein Leben der Nachfolge alles verloren haben. Vielleicht von ihren Familien ausgestoßen wurden, weil sie sich zu Jesus bekannt haben. Die ihre Gesundheit verloren haben, die vielleicht verfolgt wurden, ins Gefängnis geworfen sind, sogar mit ihrem Leben bezahlt haben, die vielleicht ihre Ressourcen, ihr Hab und Gut, ihr Erspartes, ihr Haus, alles verloren haben für den Glauben, ihren Job, ihre berufliche Perspektive, alles verloren haben wegen dem Glauben, wegen der Nachfolge an Jesus Christus. Aber dennoch heißt es, dass Frieden und Gerechtigkeit in unser Leben hineinkommt. Darf Jesus jetzt schon König sein in deinem Herzen? Und je mehr wir diese Bereiche ihm hinlegen und ihn als Maßstab ehren, desto mehr wird seine Gerechtigkeit und sein Frieden da hineinfließen. Ich möchte schließen mit einem Vers aus der Offenbarung, der schwer vorzustellen ist. Aber auch hier wieder, wenn wir glauben, dass die Bibel wahr ist, dass die Bibel das Wort Gottes ist, dann lass diesen Vers mal in dein Herz sinken. In der Offenbarung 1, Vers 7, da heißt es, und er wird wiederkommen. Auf den Wolken wird er kommen und alle werden ihn sehen, auch die, die ihn durchbohrt haben, Sein Anblick wird alle Völker der Erde in Schrecken und Trauer versetzen. Ja, Amen, so wird es sein. Ich habe es gelesen und habe gedacht, krass. Also, vorstellen kann ich mir das nicht. Und ich habe mir gedacht, warum werden alle Völker in Schrecken und Trauer versetzt werden? Überlegt es dir mal, warum Schrecken und Trauer? Wer wird trauern und wer wird voller Schrecken sein, wenn er Jesus sieht als den König? Ich habe mir gedacht, vielleicht hast du andere Gedanken dazu, aber meine Gedanken waren, hey, vielleicht sind es die Menschen, die plötzlich erkennen werden, dass sie ihr Leben, dass sie sich komplett anderen Göttern, falschen Göttern unterworfen haben. Dass sie ihr Leben vergeudet haben mit Nichtigkeiten. Dass ihre Lebenszeit jetzt im Angesicht Gottes, im Angesicht des Königs, wird ihnen bewusst, dass sie ihr Leben verschwendet haben für nichts, was bedeutungsvoll ist. Für ein bisschen Spaß, ein bisschen Geld, ein bisschen Reichtum, Erfolg, Luxus, Frauen, was auch immer. Und plötzlich werden sie traurig, weil sie, hey, gerade mein Leben habe ich verschwendet für nichts. Vielleicht würde es sie traurig machen, zu sehen, Jesus, ich habe dich so lange abgelehnt. Ich habe so lange ohne dich gelebt. Ich habe dir den Rücken zugewandt. Ich war so arrogant und stolz zu sagen, ich brauche dich nicht. Darüber werden sie traurig sein. Vielleicht werden diejenigen erschrecken, die plötzlich dann realisieren, dass jetzt Gerechtigkeit gerichtet wird, aufgerichtet wird. Die vielleicht böse waren, Ungerechtigkeit, Unterdrückung gelebt haben, die Schwachen unterdrückt haben. Und vielleicht werden sie mit Schrecken feststellen, dass jetzt der Tag des Gerichts gekommen ist. Der Tag des Gerichts ist für uns kein Schrecken, sondern es ist eine hoffnungsvolle Perspektive, weil wir wissen, es wird Gerechtigkeit aufgerichtet. Für alle die, die in ihrem Leben niemals mehr Gerechtigkeit erfahren haben. Für alle die gestorben sind, ohne dass sie Gerechtigkeit erfahren haben. Und wir wissen als Christen, dass unsere Gerechtigkeit vor Gott nicht von unseren Werken abhängig ist. Was für eine gute Nachricht, weil wir hätten alle keine Chance. Aber durch Jesus, durch sein Leben und durch sein Sterben und durch seine Auferstehung dürfen wir diesen Tag, an dem er wiederkommt und die anderen in Schrecken und Trauer versinken, dürfen wir uns freuen. Deswegen aber auch der Appell, dass wir unser Leben nicht verschwenden, dass wir uns nicht ihm den Rücken zudrehen. Dass wir unser Leben nicht in Nichtigkeiten investieren, was belanglos sein wird im Angesicht seiner Gegenwart. Ich wünsche mir für mich, für mein Leben, meine Eltern, meine Mama ist 80 geworden, mein Vater ist 86 und mein Papa hat mal gesagt, er ist satt, er ist lebenssatt und sie sind dankbar für ihr Leben. Sie blicken zurück und natürlich haben sie Fehler gemacht und jeder Mensch macht Fehler, aber ich glaube, sie haben ihr Bestes gegeben. Für ihren Glauben, für ihre Überzeugungen einzustehen. Gemäß der Zeit, in der sie gelebt haben, haben sie ihr Bestes gegeben. Und ich glaube, sie sind dankbar dafür. Und das wünsche ich mir auch für mich, dass ich am Ende meines Lebens, vielleicht erlebe ich den Tag, vielleicht lebe ich, wenn Jesus wiederkommt. Keine Ahnung, wann dieser Moment sein wird. Aber ob ich es noch erlebe oder ob ich schon im Totenreich bin, wenn ich Jesus gegenüberstehe, möchte ich mich freuen können und wissen, hey, ich habe mein Leben für dich gegeben. Und vielleicht durfte ich in Segen leben. Vielleicht hat es mich auch alles gekostet. Aber ich möchte mich freuen auf die Begegnung mit Jesus. Und ich wünsche, dass du dich auch freuen kannst. Dass du mit Freude, mit Hoffnung, mit Zuversicht Jesus entgegenblicken kannst. Während diesem Song, den die Celine jetzt singt, einige von euch kennen den, ihr seht die Lyrics hier, falls du ihn nicht kennst, lass diese Worte in dein Herz sinken und stell es dir vor, wie ist es, wenn Jesus kommt? Wer ist Jesus für dich? Was heißt es, dass er dein König sein darf? Nutz diesen Moment aus, um für deine persönliche Begegnung mit Jesus. Wenn du dich fragst, hey, wie kann Jesus König meines Herzens werden? Ich möchte vier ganz einfache Symboliken zeigen, die das eigentlich zum Ausdruck bringen, was diese gute Nachricht ist. Es beginnt damit, dass wir erkennen, dass Gott uns liebt, dass Gott dich liebt, dass Gott diese Welt liebt, dass wir ihm nicht egal sind, dass er uns nicht einfach unserem Schicksal überlassen hat, sondern dass er gekommen ist, um diese Welt zu heilen, weil diese Welt zerbrochen ist, weil diese Welt sich abgewandt hat, jeder von uns als Mensch. Und die Folgen dessen sehen wir in diesem Chaos, in dem Leid, in der Ausbeutung, in der Ungerechtigkeit. Die Welt ist auf gut Deutsch am Arsch. Aber wir sind Gott nicht egal. Deswegen ist Jesus gekommen in diese Welt, um uns einen Vorgeschmack darauf zu geben, wie es sein kann, wenn er kommt und diese Welt heilt. Und er musste am Kreuz sterben, um unser Vergehen, unseren Stolz, unsere Arroganz, unsere Ungerechtigkeit, unsere Gier, all das dafür zu bezahlen, damit Heilung wieder fließen kann, damit wir versöhnt werden können mit Gott. Und dieser Weg zu Gott ist frei, die Tür ist offen. Die Hand Gottes ist ausgestreckt. Er steht vor dir, er klopft an die Tür deines Lebens. Und die Frage ist, ob du ihn reinlässt. Er kommt nicht und drückt dir seine Herrschaft auf, sondern er kommt und klopft an. Was für eine Vorstellung, der Schöpfer dieses Universums, der König, der kommen wird auf den Wolken und jedes Knie wird sich beugen, der es eigentlich nicht nötig hätte anzuklopfen. Aber er kommt und klopft an, weil er dich respektiert, weil er deinen Willen respektiert, deine Entscheidung respektiert. Und ich möchte dir Mut machen, dir diese Entscheidung gut zu überlegen. Weil wenn du deine Herzenstür öffnest, dann kann jetzt der Friede und die Gerechtigkeit Gottes beginnen, in deinem Leben zu wirken. Und die Bibel spricht davon, dass das Reich Gottes angebrochen ist, aber noch nicht vollendet. Und in dieser Spannung leben wir, dass der Planet ist noch zerstört, die Beziehungen sind zerstört. Deswegen gibt es noch viel Leid und Ungerechtigkeit, Krankheit und Tod. Aber das Reich Gottes ist angebrochen und es wird vollendet werden. Aber du kannst jetzt schon beginnen, dich dieser Herrschaft, diesem König, der sein Leben gegeben hat für dich aus Liebe, dich diesem König anzuvertrauen. Und diese Entscheidung solltest du dir gut überlegen. Ist Jesus der König deines Herzens? Ich lade dich ein, für einen Moment einfach deine Augen zu schließen und dir diese Frage zu überlegen. Und ich möchte für dich beten, wenn du noch nie diese Entscheidung getroffen hast, zu sagen, Jesus, sei du der König über meinem Herzen. Ich vertraue dir. Jesus, ich brauche Vergebung für meine Schuld. Da ist was, was mich trennt von Gott und seiner Liebe. Nimm das weg. Wenn du dieses Gebet noch nie gebetet hast, dann lade ich dich gleich ein, dieses Gebet zu sprechen. Aber sei dir bewusst, Jesus ist nicht dein Angestellter, der gekommen ist, damit es dir gut geht, sondern er möchte dein König sein. Aber das ist das Beste, was es gibt, dich so einem König anzuvertrauen, seiner Gerechtigkeit, seinem Frieden, dich anzuvertrauen. Und wenn du das möchtest, dann zeig es mir, indem du deine Hand hebst und sagst, hey ja, ich möchte dieses Gebet gebeten. Alle anderen haben ihre Augen geschlossen. Es ist ein persönlicher Moment zwischen dir und Jesus. Wenn du das hier zum ersten Mal beten möchtest, wenn diese Entscheidung in deinem Herzen gereift ist, dann zeig mir deine Hand, danke, als ein Ausdruck, dass du dieses Gebet sprechen möchtest. Danke, kannst deine Hand wieder runternehmen. Ich möchte dieses Gebet vorsprechen, du kannst es mitbeten und alle anderen, die das schon oft gebetet haben, lasst uns diese Personen unterstützen. Und du darfst es gerne mit laut beten, dass die Person nicht alleine ist, sondern wir gemeinsam feiern es, dass sie Jesus vertraut. Und kannst beten, Jesus Christus, ich komme zu dir. Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Meine Arroganz und mein Stolz und meine Ungerechtigkeit hast du getragen. Bitte vergib mir, dass ich ohne dich gelebt habe. ich empfange deine Vergebung. Und ich möchte dir nachfolgen. Sei du der König meines Herzens. Sei du der König meinem Leben. Ich liefere diese Lebensbereiche dir aus und bitte dich, bring Ordnung und Frieden dort hinein. Du siehst, wo ich zerbrochen bin. Ich bitte dich um Heilung. Ich danke für ein neues Leben. Danke für eine Hoffnung über den Tod hinaus. Und ich freue mich darauf, dir zu begegnen. Von Angesicht zu Angesicht. Amen. Und für alle anderen, die schon länger mit Gott unterwegs sind, aber vielleicht hast du realisiert, dass du Jesus als deinen Retter angenommen hast, aber vielleicht noch nicht als deinen König. Dass du noch nicht deine Knie gebeugt hast, dein Ego gebeugt hast vor ihm. Dann lade ich dich ein, mit mir zu beten, wenn du das möchtest. Und kling dich in dieses Gebet in deinem Herzen ein und sag: Jesus, ich danke dir, dass du gestorben bist und es tut mir leid, dass ich so egoistisch gelebt habe. Und ich beuge hier und jetzt meine Knie vor dir. Ich beuge mein Leben vor dir. Heiliger Geist, ich brauche dich. Deine Kraft, die mich befähigt, Jesus nachzufolgen. Und Jesus, ich möchte dein Zeuge sein in dieser Welt. Ich möchte deine Gerechtigkeit und deinen Frieden in diese Welt hineintragen, damit die Menschen sehen, dass du gut bist, dass du Hoffnung gibst. Ich beuge mich vor dir und ich ehre dich als König, als Herrn über meinem Leben. Amen.